Okay, herzlich willkommen zum Podcast im Würfelhaus, der Podcast für Vertrauen, Beziehung und gutes Lernen. Wie ihr wisst, geht es hier gar nicht so sehr um Zahlen oder Matheprobleme, sondern eigentlich um all das, was Eltern beim Lernen mit ihren Kindern bewegt und was sie auch wirklich brauchen, um kluge Entscheidungen zum Wohle ihres Kindes zu treffen. Es ist ein Podcast, der zuhört, erklärt und begleitet. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit Tassilo und Dana. Sind vom Friedenscampus und wir werden heute das Thema Konflikte in der Schule, wie man da entspannt und leicht durch diese Zeit kommt, die ja alle sehr stresst, so empfinde ich es zumindest bei meinen Eltern, die ich begleite. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Ich bin super gespannt.
Ja, da habe ich nämlich auch gleich schon den ersten Impuls. Also ihr seid ja angetreten, um quasi eine andere Kommunikation anzubieten, Konflikte anzugehen, die durch Schule entstehen. Wir sind uns alle klar, dass wir uns in einem System befinden, in dem Kinder auch krank werden können, wo das System auch, sage ich mal, sehr viel dazu beiträgt. Und ich begleite sehr viele Eltern, die mir immer wieder die Frage stellen, mein Kind will nicht mit mir lernen oder es weint zu Hause nur, ich weiß nicht, ne, es ist gestresst in der Schule, was kann ich meinem Kind Gutes tun? Und damit will ich gleich mal starten, aber bevor ihr diese Frage beantwortet, sagt doch mal ganz kurz, für was ihr angetreten seid.
Ja,
Sie
also
starten.
wir sind angetreten für Konfliktleichtigkeit. Warum sorgt es dafür, dass die Konflikte unser Familienleben so anstrengend und schwer machen, wenn es doch eine Möglichkeit gibt, auch durch Familienkonflikte Kraft zu gewinnen, wenn man weiß, wie es geht? Und das machen wir auf Basis der gewaltfreien Kommunikation und traumasensibel und auf Basis der Epigenetik. Aber was das ist, da können wir nachher gerne nochmal ein bisschen sprechen, warum das so wertvoll ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast.
Sehr schön.
Ja.
Dana, du willst auch noch was anhängen?
Ja, habe ich gerade überlegt, ob es noch was zu ergänzen gibt. Ich bin ja da so reingewachsen mit in diese ganze Geschichte, auch auf der Grundlage, dass ich gemerkt habe, viele Strategien, die wir anwenden im Alltag, um leichter mit Konflikten umzugehen, kommen an ihre Grenzen. Und da kommt eigentlich die Traumaforschung, die Bindungsforschung rein, die mich sehr fasziniert hat. Weil wenn Eltern, nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen das verstehen, also die auch, bei denen fehlt es meistens auch, aber wenn Eltern verstehen, dass ihr Kind sie nicht versucht zu ärgern, zu provozieren oder irgendwelche komischen Ticks hat, was man irgendwie weghaben muss, sondern dass es ein natürlicher Mechanismus ist, der da stattfindet, um sich zu regulieren, um irgendwie einen Ausgleich zu finden mit etwas, was unangenehm ist, dann wird es im Alltag viel, viel leichter und das ergänzt eben die Konfliktleichtigkeit, weil wir da an der kleinen Stellschraube feststellen, ah, das ist jetzt weil. Und ja, da habe ich Lust, heute ein bisschen Beitrag zu leisten, damit eben mehr Verbundenheit entsteht statt Stress, Streit und Trennung oder Schmerz.
Eigentlich ein sehr schöner Ansatz, nochmal eine ganz neue Richtung, den Konflikt als Möglichkeit zu sehen, sogar die Bindung zu stärken. Das finde ich, ne, ist schon mal dieser Impuls, den finde ich schon sehr wichtig. Und nicht davon auszugehen, weil man das ja auch von Schule zu so vermittelt bekommt, es läuft was schief, ne, das muss jetzt wieder gerade gebogen werden. Irgendwas stimmt nicht beim
Ja.
Kind, ne, und es wird immer
Ja.
am Kind angesetzt. Ne?
Genau. Ganz
Okay.
gut.
Wie erlebt ihr Eltern, wenn die sich an euch wenden, auch in Bezug auf Schule? Wie, ich habe ja vorhin schon angedeutet, wir versuchen ja eigentlich alle, Kinder da unbeschadet durch diese Zeit zu bringen. Es ist halt definitiv so, müssen wir ganz klar sagen. Aber wie sieht so eine Begleitung aus oder mit welchen Problemstellen, Herausforderungen kommen denn die Eltern zu euch?
Ja, ich würde erstmal starten mit welchen Herausforderungen. Also auf der Elternseite, Erwachsenenseite kann ich sagen, erschöpft. Also viele sind erschöpft, ausgebrannt, verzweifelt, verunsichert, weil sie diese Diskrepanz spüren zwischen Mutter, Vater sein oder Bezugsperson sein, die ja Liebe schenken möchte und das Kind achtsam begleiten möchte und der Herausforderung, dass da auf der anderen Seite ein System ist, was Forderungen hat, also wo Pflichten da sind von Hausaufgaben über wie ich mich zu verhalten habe im Klassenkontext und selbst die eigene Schule auch erlebt zu haben auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, es gibt viele Glaubenssätze im Sinne von, da muss man durch, das war schon immer so, das haben wir auch hingekriegt. Und spüren aber innerlich, ah, das stimmt überhaupt nicht mehr mit dem überein, was ich eigentlich vermitteln und leben möchte. Immer mehr Eltern wollen bedürfnisorientiert erziehen und scheitern im Prinzip an der Stelle, dass für viele Bedürfnisorientierung so aussieht, ich erfülle alle Bedürfnisse des Kindes vergesse mich dabei. Und da fangen wir dann eigentlich wieder an zu sagen, Moment mal, was brauchst denn eigentlich du? Welche Werte lebt ihr? Was ist euch denn eigentlich wichtig im Leben? Also Schule erstmal weglassen und wieder hinzuschauen, was braucht ihr denn, damit ihr als Familie erstmal ein stabiles Fundament bilden könnt? Und dann kann man eben gucken, wie findet man Lösungen und Wege. Und da ist Tassilo auf jeden Fall noch mehr Experte, weil er der Humormensch ist, der mit viel Humor und mit spielerischen, kreativen Strategien arbeitet. Kannst du gleich was zu sagen? Was ich sehr faszinierend finde, dass man mit wenig kleinen Dingen plötzlich ganz viel Leichtigkeit in eine sehr festgefahrene Situation bringen kann. Und da fängt es für mich schon an. Viele haben gelernt, zu sagen, nein, stopp, so nicht, statt erstmal hinzuhören, achtsam und die Signale wahrzunehmen. Also die zweite Ebene ist dann weg von mir hin zum, kann ich mein Kind überhaupt sehen und verstehen? Weiß ich überhaupt, was hinter so einem Verhalten steckt? Und da geht es dann wieder los, da sind wir schon in der gewaltfreien Kommunikation, Bedürfnisse und Gefühle. Die meisten Erwachsenen wissen weder, was sie fühlen, noch was für ihre Bedürfnisse wirklich sind. Wir haben es auch nicht gelernt, es wurde auch weggedrückt. Und dann können sie es also auch nicht beim Kind, was schreit, trampelt, zwickt, schlägt, feststellen, ist das jetzt vielleicht Kontaktaufnahme, Spiel, Aufmerksamkeit, Zuwendung oder Abladen von Übererregung. Das wissen die dann oft gar nicht, weil sie selber bei sich verlernt haben, genau.
Also, ich
Ja.
denke, Tassilo, du wirst gleich was dazu sagen, aber ich denke, was du eben gesagt hast, Dana, finde ich sehr wichtig. Am Anfang steht ja das, wir reagieren ja automatisch auf Verhalten des Kindes. Und das hängt ja wieder mit unserer, wie sind wir groß geworden, was haben wir für Glaubenssätze gebildet,
Genau.
Reaktionsmuster und so, ne? Aber da mal davon einen Schritt wegzutreten und zu sagen, ich darf lernen, mein Kind besser zu lesen, indem ich es einfach auch Körper wahrnehme und Empathie und so weiter, was dazu gehört, einfach nochmal schauen, was macht's mit mir, aber was genau kann es denn beim Kind sein? Was kann der Auslöser sein? Welche Bedürfnisse hat das Kind gerade? Sehr spannender Ansatz. Tassilo, du wolltest dazu noch was sagen.
Auf jeden Fall. Also ich war Schulsozialarbeiter und ich war fasziniert, dass wirklich viele Eltern die Beziehung zwischen sich und dem Kind aufgrund der Hausaufgaben zerstören. Jeden Nachmittag stressen sie ihr Kind wegen den Hausaufgaben. Und es gibt so verschiedene Phänomene, weil manche Kinder machen Hausaufgaben ganz automatisch, mit den Eltern haben wir kaum Kontakt, weil, also beziehungsweise erzählen die natürlich nichts davon, wenn es da keine Konflikte gibt. Aber viele Eltern berichten eben, die damit Probleme haben, dass das Kind sehr langsam ist, dass das Kind keine Lust hat, dass das Kind Hausaufgaben verweigert, dass es Angst hat. Und dann ist ja die Frage, wie gehen Eltern dann damit um? Und dann setzen die sich echt stundenlang mit dem Kind zu Hause hin und stressen das Kind mit den Hausaufgaben. Ja,
Und
und
sich
da
selber
bleiben
letztendlich dann auch noch.
um sich selber. Und also es ist wirklich die schnellste Möglichkeit, um Lernmotivation zu zerstören, auf jeden Fall, indem stresst dein Kind einfach mit Hausaufgaben. Und ich habe gesagt, niemals wäre ich bereit, als Vater die Beziehung zwischen mir und meinem Kind aufgrund der Hausaufgaben zu belasten. Also für mich ist Hausaufgabe ein Lehrerproblem. Ja, wenn die Lehrer es nicht schaffen, den Kindern genügend Lust auf die Hausaufgaben zu machen, ich bin nicht der verlängerte Arm der Lehrkräfte. Und das ist auch wichtig für die Eltern zu erleben, dass sie sagen, hey, stimmt, auf wessen Seite bin ich eigentlich? Ja. Als Eltern habt ihr die Verantwortung, auf Seite des Kindes zu stehen und für die Einhaltung unseres genialen Grundgesetzes zu sorgen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn du dein Kind stresst wegen Hausaufgaben, dann verletzt du seine Würde einfach. Ja? Und es belastet euch enorm. Und ich habe es eher umgekehrt gemacht. Ich habe nach 20 Minuten habe ich gesagt, in der ersten Klasse, so jetzt reicht es mit den Hausaufgaben. Dann hat mein Sohn Stress gekriegt, weil er hat gesagt, ja, aber die Lehrerin hat doch gesagt, ich muss das machen. Nein. Sie hat gesagt, nach 20 Minuten kannst du aufhören. Ja, da wo du gerade bist. Also, ich drehe das gerne so ein bisschen um, wollte ich damit sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, so wie die Dana gesagt hat, die meisten Eltern gehen mit einer Erwachsenenperspektive da dran. Sie versuchen als erstes mal, das Kind zu motivieren. So, mach doch mal. Dauert doch nicht so lange. Ist doch nicht so schlimm. Ja. Aber für das Kind ist es offensichtlich schlimm. Entweder es versteht es nicht oder es hat Stress gehabt in der Schule oder es braucht jetzt gerade eher Erholung und Entspannung und Regeneration. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und dann versuchen sie es mit Überreden und dann versuchen sie so verschiedene
Ja,
Erwachsenen.
manchmal auch mit Lob.
Ja,
Mit
mit
Belohnungssystem.
Belohnung, schau mal, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast, dann kriegst du das und das, dann darfst du dieses oder jenes machen, ja. Und obwohl das Gegenteil sinnvoll ist. Das Gegenteil sind Kinderstrategien. Erwachsenenstrategien sind rational. Und wir denken, ich muss es dem Kind nur gut genug erklären und dann versteht mein Kind das.
Ja, eine Frage von Disziplin, von Durchhaltevermögen. Das sind ja auch alles Werte, die in der Gesellschaft
Aber
immer noch sehr hoch stehen im Kurs.
ja, genau.
Und ich sehe die Eltern auch als die Eltern stehen eigentlich immer dazwischen. Ich sage auch immer zu den Eltern, positioniere dich neben deinem Kind als
Genau.
Mauer quasi,
Ja,
um den
genau.
Stress der
Ja.
Schule von deinem Kind wegzuhalten, weil das hat mit deinem Kind nichts zu tun. Und deinen eigenen Stress musst du auch versuchen zu regulieren, damit die Ja, auch wieder
absolut.
ans Kind kommt, ne?
Das entspricht uns also sehr. Auf jeden Fall Kinderstrategien. Was sind Kinderstrategien? Kinderstrategien sind eben impulsiv, intuitiv und verrückt. Je lustiger und quatschiger, desto besser. Und so wie du es gesagt hast, das empfehlen wir auch, stell dich also an die Seite des Kindes und dann schimpf doch einfach mal über den Lehrer. Sag jetzt, oh, der Lehrer hat es überhaupt nicht verstanden, dir zu sagen, wie das funktioniert, oder? Das kann man ja auch nicht erklären. Das kann man ja auch nicht verstehen. Ich verstehe es ja auch nicht. Ja?
Siehst du da nicht einen Konflikt, weil es ist ein guter Tipp, aber siehst du da nicht einen Konflikt auch beim Kind? Die Kinder lieben ja in der Regel ihre Lehrkräfte. Ich finde das ja immer auch sehr spannend. Der muss schon ziemlich viel blöd machen oder die Lehrkraft, damit
Ja.
das Kind da dagegen geht.
Wie gesagt, man braucht den Lehrer ja nicht abwerten, aber
Das wollte ich gerade sagen.
man kann es ja auch so machen, dass man sagt, Mensch, so wie die das erklärt hat oder so, das verstehe ja nicht einmal ich. Also wo man sich selber unter das Kind stellt und das Kind quasi erhöht, dann kommt das Kind sich nicht so dumm vor. Ja? Also das ist eine Strategie, die ich sehr oft nutze. Ja? Ich sage, 1 und 1 ist 4. Ja? Zum Beispiel hat das Kind geschrieben, dann sage ich, 1 und 1 ist gar nicht 4. Das ist doch 6. Und dann rechnet das Kind nach und sagt, nee, ist 2. Dann sage ich, echt? Oh, krass, ja, oh, stimmt, du hast so recht, ja. Also, wo man dem Kind einfach wirklich eine Möglichkeit gibt, Hausaufgaben sollen Spaß machen. Und meine Aufgabe als Eltern, wenn ich das Kind schon begleiten will, dann mit Spaß, Humor und Freude und Quatschigkeit. Je lustiger das wird, desto positive Hormone werden ausgeschüttet, dann werden Hausaufgaben positiv verknüpft und dann wird es entspannt und leicht. Und jetzt sagen viele Eltern, ich bin nicht so kreativ. Tja.
Wollte ich gerade auch als
Ja. Ich habe den Nerv nicht. Ja, dann sage ich, aber du hast den Nerv, dein Kind 3 Stunden wegen Hausaufgaben zu stressen? Ernsthaft?
Also da gilt es halt einfach, neue Sachen zu lernen tatsächlich.
Ja.
Also so schräg das erstmal klingt oder sich wieder zu erinnern, die eigene Lebendigkeit wieder hervorzuholen und zu gucken, was passt zu mir. Ich musste gerade auch an das Schimpfwörterspiel, was man da auch super einbauen kann. Nutzen, da packen wir zwei Wörter zusammen, zum Beispiel Elefantenlampe, so eine Elefantenlampe, und dann schimpfen wir mit lustigen Worten. Es bringt also Lachen, du sagst es auch immer, Lachhormone fressen Wuthormone oder Stresshormone.
Ja.
Das heißt, entsteht erstmal Leichtigkeit. Also es geht nicht darum, die Schule oder den Lehrer abzuwerten, sondern vielleicht mit Humor und Leichtigkeit erstmal sage ich mal, angestaute Energie, die da oft ist von Frust und Anstrengung und Wut vielleicht auch oder Angst, dass das sich erstmal auf eine Art lösen kann, die niemanden verletzt. Sich selbst nicht, also dass es sich nicht gegen einen selbst richtet. Kinder werten sich ja auch schon sehr früh sehr stark ab. Das machen ja auch viele Erwachsene, da machen wir uns mal nichts vor. Das heißt, woher sollen denn neue Möglichkeiten kommen? Und die Eltern sind nun mal die Vorbilder an der Stelle. Und wenn die nicht bereit sind, sich zu überlegen, was können wir für neue, lebendige Ideen reinbringen, um solche Sachen zu ändern. Ich würde aber noch einen Schritt früher anfangen. Also man kann natürlich auch mit Empathie arbeiten, logischerweise. Also mit arbeiten ist jetzt gar nicht der richtige Begriff, sondern mit Herzensenergie reingehen. Dazu dürfen wir aber ein paar Sachen verstehen, die ich selber auch lange nicht verstanden habe. Ich habe früher wirklich gedacht, ich bin empathisch, wenn ich nett und freundlich bin und versuche, den Ton ruhig zu halten. Ich habe nicht verstanden, dass ich oft mein Kind gar nicht verstanden habe, dass ich trotzdem geschlaumeiert habe, ja, dass es wirklich eine Fähigkeit ist, sich in andere reinzuversetzen, auch wenn wir nicht nachvollziehen können, warum das Kind so reagiert. Mach mal ein klassisches Beispiel. Das Kind kommt nach Hause, Schulranzen in die Ecke, Jacke in Flur, Schuhe hingeschmissen. Ist oft schon der erste Moment, wo Mütter meistens, aber auch Väter sicherlich sagen, kannst du das nicht wegräumen? Aber ich mag da mal sagen an dieser Stelle, das ist der erste Moment, wo das Kind sich nicht mehr zusammenreißen muss und endlich mal sagen kann, alles ist egal, hier bin ich sicher. Eigentlich ist das ein gutes Zeichen, weil das Kind eben sagt, hier kann ich ich sein. Und alles fällt mal so ab und niemand kontrolliert mich. Ich muss nirgendwo reingepresst werden. Es ist also eigentlich eine sinnvolle Art zu sagen, lasse ich doch das Kind mal hier ankommen und einfach mal sein. Und das andere ist auf jeden Fall für mich auch körperlich. Wie körperlich sind wir mit unseren Kindern? Umarmen wir? Halten wir? Meistens reden wir halt erstmal aneinander vorbei. Meist, wie war dein Schultag? Wie war es bei dir? Ja, das muss noch erledigt werden. Hast du deine Hausaufgaben schon? Bla 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 bla, Orga und so. Wir gehen gar nicht wirklich in verbindenden Kontakt, auch körperlich. Also sinnvoller ist, komm mal her, wir halten uns. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du hier bist. Also eine Form von Liebe ausdrücken, wie auch immer die aussieht, die erstmal sagt, du bist sicher und du bist willkommen. So. Und wir merken das immer wieder, wie Eltern dann da sitzen und sagen, huch, das machen wir gar nicht. Wir sagen, was du alles noch erledigen sollst und was es alles zu tun gibt und wer welche. Aber wie oft sagen wir uns eigentlich, dass wir uns schätzen und wofür wir uns schätzen am Tag, ja? Und es sind so kleine Feinheiten, wo wir spüren in unserem Alltag auch, wie Kinder so viel mehr Lust haben auf Kooperation, denn das ist nämlich das Stichwort. Kinder kooperieren dann nicht, wenn keine Verbindung da ist. Und das wird so unterschätzt, das ist in der Schule der Fall und mal abgesehen von dem System und dass eine Lehrkraft auf viele Kinder, das ist einfach, wir haben größten Respekt davor, ja. Das ist nichts, was wir abwerten. Also wir sind da auch nicht gegen Lehrkräfte, die mit aller Liebe da auch reingehen. Aber das ist einfach ein System, was natürlich schon herausfordernd ist, weil wie soll das gelingen? Aber auch zu Hause, wenn die Kinder eben erst um 16 Uhr, 17 Uhr nach Hause kommen, schon völlig erledigt eigentlich vom Tag. Wo findet noch Verbindung zwischen Abendessen und Bettgehritual statt? Also Verbindung steht durch Spiel, durch Interesse, durch Körperkontakt, durch Raufen, je nach Altersklasse und auch so ein bisschen Menschentyp, ja. Und natürlich auch durch Verständnis und Empathie. Und dieser Raum, siehst du ja schon, wenn ich das schon erzähle, merkt man schon, der ist relativ klein, und kurz. Und das ist eigentlich schon die Problematik. Deswegen würde ich den Fokus auf Verbindungen legen und gucken, wie kann das gelingen. Und hier vielleicht der kleine Geheimtipp, 15 Minuten am Tag reichen schon, um in Verbindung zu sein und zu kommen, um dann wieder auch auseinanderzugehen. Also man kann auch sagen, 15 Minuten Fokus auf Verbindungszeit, Spiel, irgendwas, weiß ich nicht, Musik zusammen machen, tanzen will, tanzen, um Stress abzubauen, was auch immer mit dem Kind gemeinsam sinnvoll ist. Und dann ist es auch erstmal wieder okay, dann kann man gucken, was liegt an, ja.
Ich glaube, dass es dazu auch gehört, dass die Eltern bei sich auch wieder so ein bisschen mehr Empathie bei sich oder für sich
Unbedingt.
selbst entwickeln, ne? Weil nur wenn ich zu mir gut bin, kann ich auch zu anderen gut sein. Also bevor das Kind kommt, quasi auch schon vielleicht für sich ein Ritual zu haben und sich aus dem Stress rauszunehmen, aus dem Alltag ein bisschen rauszunehmen und dann sich dann vorzubereiten auf das Kind, das kommt. Das geht sicher ganz oft unter im Alltag. Tassilo, du siehst
Ja.
aus, als wenn du dazu noch was zu sagen hättest.
Ja, mit
Aber du
Sicherheit.
kannst.
Ich hab gerade an die Karte gedacht bei Monopoly. Da gibt es ja so Ereigniskarten, und wenn man die zieht, so du kommst aus dem Gefängnis frei. Ja?
Ja, okay.
Und die Kinder, weißt du, die meisten Eltern, für die denken, schau mal, ich war arbeiten, das war super anstrengend, du hattest jetzt Spaß in der Schule, ja, jetzt kommst du nach Hause. Da hast du jetzt nicht gestresst zu sein, Kind. Ja, weil für mich war es anstrengend. Und da fehlt oft so dieses Verständnis, die Kinder sind in der Schule wie im Gefängnis. Sie können nicht mehr selber bestimmen, was sie machen. Im Gefängnis hat man mehr Rechte, gell? Du kannst selber aufstehen, auf Toilette gehen, wann du willst. Das geht alles in der Schule nicht mehr so. Ja, weil du musst ja ständig, du bist unter permanenter Beobachtung. Du hast wirklich keinen Moment der Ruhe. Entweder
Immer
wirst
im Sozialkontakt, ja.
Du bist immer im sozialen Kontakt, immer in der Beobachtung. Big Brother is watching you. Wenn du was Verkehrtes machst, wirst du entweder von den Mitschülern geärgert oder gehänselt oder ausgelacht oder vom Lehrer zurechtgewiesen.
Und du suchst dir die Gruppe nicht aus. Du
Ja,
suchst dir
auch noch.
die
Ja.
Gruppe aus,
Ja.
genau. Also, und das darf anstrengend sein. Und das ist eine hohe psychische Belastung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das dürft ihr anerkennen. Sagen, boah, wie geht's denn dir? Und je nachdem, mit was für einem Gesicht das Kind nach Hause kommt. Und wenn das Kind, wie gesagt, auch schimpft, so eine scheiß Schule, dann nicht beruhigen oder sagen, oh Gott, das will ich jetzt nicht haben. So, hey, vielleicht war es gar nicht so schlimm. Oder dann sagt man, erzähl doch mal. Aber wenn das Kind so richtig losschimpft, dann sind doch viele Eltern neigen dazu, erstmal dann zu sagen, ja, aber vielleicht hat er da auch einen guten Grund. Also die andere Seite zu sehen. Und da, das nennen wir Wolfsshow. Schimpft doch erstmal eine Runde mit, weil Schlaumeiern und erklären braucht das Kind gerade nicht. Das Kind braucht gerade einen Raum. Ey, ich darf so da sein, wie ich bin und darf mich zeigen mit dem, was da ist, ohne dass es korrigiert wird, sondern dass es einfach mal da sein darf. Und eher jemand sagt, Mensch, war ganz schön anstrengend heute, oder? So.
Das Spannende daran ist, ganz kurz noch, dass eigentlich das, was wir euch jetzt hier sagen für Kinder, wir das mit den Eltern machen. Also eigentlich trainieren wir genau das mit den Eltern und dann merken die, oh, wie gut das ist, wenn mein Partner meine Wolfsshow zugelassen hat und ich mal sagen durfte, was alles gerade ist. Und dann merken sie so, ach so, und das kann ich auch mit meinem Kind machen. Ja, so leicht kann es gehen. Und so fühlt es sich an, wenn du dann auch noch gesehen wirst damit. Und dann entsteht in viele so, ha, und das ist eben genau dieser heilsame Raum, wo man dann so merkt, ach, es
Ganz,
geht auch
ganz
anders.
witzig, Dana und Tassilo, wenn ihr das mal vormachen könntet, dass die
Ja,
Eltern sich
können
das
wir gerne.
ganz konkret vorstellen
Das
können, wie so
Wolfshow?
eine Wolfsshow aussehen
Ja,
könnte. Ja,
so
weil so ganz klar
bildlich.
habe ich es noch nicht. Vielleicht habt ihr eine
Ja.
Idee dazu.
Ich kann das Kind sein.
Du kannst das Kind sein, okay.
Ja? Was
Dann.
nicht in die Schule will, ist das für mich immer
Ja,
klar zu
das
tun,
wäre gut.
oder?
Schulverweigerung
Ja,
ist doch ein
ja,
tolles Thema.
ja.
Ja, schau mal. Ich möchte, dass du
Nee,
dich fertig machst und jetzt in die Schule
ich
gehst.
habe aber gar keinen Bock auf die Schule. Ich hasse Schule. Papa, das ist so ein Dorf da und die Lehrer sind so doof. Ich hasse das.
Ja, du hast die Schule. Die Schule ist so ein beschissener Ort. Da willst du überhaupt
Ja,
nicht hin.
lass mich voll in Ruhe. Ich will da nicht
Ja.
hingehen.
Es ist so anstrengend, oder? Lauter Leute, die dir sagen, was du zu tun hast, oder?
Ja, und die blöde Frau Meier, die ist immer so laut im Unterricht und das mag ich
Ja, die
überhaupt
schreit dann so
nicht.
rum.
Ja, und
Ja.
außerdem der Fabian, der ist so blöd, der ärgert mich
Die
immer.
ganze Zeit. So ein doofer Typ, der lässt dich überhaupt nicht in Ruhe.
Ich gehe da nicht mehr hin, da kannst du machen, was du willst. Ich habe keinen Bock mehr auf
Ja, du
Schule.
hast überhaupt keinen Bock auf Schule. Du
Nee.
willst einfach selber bestimmen.
Ja.
Und magst zu Hause bleiben. Ja, da
Ja.
bist du sicher.
Ja.
Ja.
So, wie kommen wir aus der Nummer dann raus? Wir sind
Genau.
nämlich
Wir
schon, vielen Dank für
können.
die tolle
Ja.
Show. Wir sind jetzt schon beim nächsten Thema Schulverweigerung.
Ja, genau. Nächstes Thema Schulverweigerung. Also, und dann kann man sagen, so ist es jetzt gerade, gell? Jetzt
Ja,
gerade.
also nur so als Fakt, das Kind beruhigt sich dadurch, also es reguliert sich. Ich werde auch, ne, du merkst, es kommt so ein Ja. Jetzt kann Empathie kommen quasi.
Ja, und
Also
dann
jetzt
sage ich,
kann er
hey,
mehr.
bei mir kommt an, du bist total angestrengt. Also wir machen jetzt einfach mal weiter, dieses Beispiel, ja,
Ja.
weil man kann sagen, hey, bei mir kommt an, du bist total angestrengt und brauchst einfach einen Ort, wo du dich sicher und wohl fühlst.
Meistens, zumindest das, was ich kenne, passiert folgendes: Das Kind fängt an zu weinen, weil es sich erleichtert fühlt und lehnt sich an und ist dann im Kontakt mit Papa
Ja.
und geht dann hin. Dann gibt es erstmal Trost quasi.
Genau.
Ja, und dann kann man erstmal einmal das so da sein lassen und dann, genau, dann machen wir weiter.
Genau, und dann sag mir, ja, bei mir kommt an, du möchtest wirklich, dass du nett und freundlich behandelt wirst von den Menschen, wo, mit denen du den Tag verbringst.
Ja, ich gehe ja auch gerne wegen meiner Freundin, aber wenn die dann da so laut sind, dann weiß ich immer nicht, was ich machen
Ja,
soll.
macht dich das unsicher. Du möchtest irgendwie auch genügend Sicherheit haben im Unterricht.
Ja, ich habe auch Angst, dass die schimpfen, wenn ich meine Hausaufgaben nicht richtig
Ja,
mache. Und
genau.
ich hatte gestern keine Lust, die zu machen. Und es war so ein
Ah.
doofes Thema. Und
Es war ein
dann
bisschen
schimpfen die
anstrengend.
immer. Die schimpfen auch immer mit dem Peter, Karl, keine Ahnung, wie die Kinder heute heißen alle. Mit dem Kerem schimpft die auch immer, weil der die Hausaufgaben nicht macht. Und
Ja,
dann habe
dann
ich voll Angst.
hast du Angst. Vielleicht hast du auch ein bisschen Mitgefühl, weil der dann traurig ist. Und
Nein, ich habe Angst, dass die mich auch
hast
schimpfen.
Angst, dass du auch geschimpft wirst. Ja.
Ja.
Und du möchtest irgendwie, wenn du die Hausaufgaben nicht hast, dass es dann auch okay ist und dass die nichts dazu sagen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich da machen soll.
Bist du ganz ratlos, gell? Soll man mal zusammen überlegen, was du machen könntest?
Ja, das wäre gut.
Okay.
Ja, das ist dann der Moment, wo dann das Kind sich meistens auch öffnet und dann überlegt man zusammen, was wäre denn
Ja.
hilfreich? Brauchst du Unterstützung von
Soll
der.
ich einen Brief schreiben? Wäre das gut? Ich würde einen Brief schreiben an den Lehrer. Du hast die Hausaufgaben nicht gemacht, weil dein Kanarienvogel gestorben ist.
Muss ich ja selber lachen. Ja, das Kind würde auch lachen wahrscheinlich.
Du hast ja keinen Kanarienvogel, aber das weiß der Lehrer ja nicht.
Nee. Ich will nicht, dass die Lehrerin Ärger kriegt.
Dass sie Ärger kriegt?
Ja.
Du meinst, dass ich die schimpfe?
Ja.
Ich würde einen ganz lieben Brief schreiben, wenn du magst. So dass du keinen Ärger kriegst. Wir können uns auch noch eine gute Geschichte ausdenken.
Ja, ist gut.
Würde dich das entspannen?
Ja.
Ja?
Ja. Ich will keine Hausaufgaben mehr jeden Tag machen müssen, so wenn die doof sind.
Doofe Hausaufgaben, willst du wie so einen Freibrief haben, oder?
Ja.
Okay. Wäre es gut, ich würde mit der Lehrerin telefonieren und mit ihr das besprechen, dass du
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann Ärger kriege, aber.
Aber ich wäre ganz freundlich mit der Lehrerin und würde das mit ihr besprechen, dass dir das gerade zu viel ist und ob wir das mal 2 Wochen ausprobieren, wenn du weniger Hausaufgaben hättest oder wenn du sie freiwillig machen kannst einfach.
Das ist gut.
Wäre das okay für dich?
Ja.
Soll ich mich dafür einsetzen? Na gut.
Unbedingt. Ja, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Cool. Ich kann mir richtig, kann richtig sehen, wie das Kind quasi so ein bisschen sich entfalten konnte und entspannen konnte, ne? Das ist sehr cool. Ja, ein guter Ansatz, weil letztendlich ist es das, was die Eltern, die Kinder zusätzlich stressen, wenn die Eltern dann mit Stress auf den Stress.
Ja,
Es ist eine
genau.
Eskalations- oder eine Gewaltspirale, die quasi ja Ja. gar kein Ende mehr findet, ne? Meistens. Wir sind halt alle mit viel
Genau.
Angst aufgewachsen, mit Angsterziehung und mit Angstsystemen. Ja, wenn du nicht, dann wirst du Stra und
Ja.
Strafe. Also ob im Job, das ist ja bis heute noch so. Also das erstmal zu durchbrechen, das war für mich wirklich auch eine große Hürde, Schule nicht als Autoritätsort zu sehen, wo ich keine Ermächtigung habe. Also geht es um Selbstermächtigung auch als erwachsene Frau. Und wir haben oft. Also ich jetzt in meinem Fall spreche oft mit Frauen, die sagen, ich bin dann so sprachlos, ich traue mich einfach nicht. Und so ging es mir auch, dass ich so die erhöht habe, weil ich dachte, die haben mehr Macht sozusagen, statt sie als Menschen zu sehen. Und da ist wirklich so ein Tipp von mir, sich eben mal mit dem Gesetz, mit der Gesetzmäßigkeit auseinanderzusetzen, sich wirklich auch mal mit der Tatsache von, was macht es mit dem Nervensystem von Kindern auseinandersetzen. Also es gibt aus meiner Sicht diese auch die Sprache, die empathische Sprache, also auch mal ein anderes Beispiel, eine Lehrkraft, die dann um die Ecke kommt und erstmal Rechtfertigung, Rechtfertigung, Rechtfertigung. Also du bringst ein Anliegen an, wie zum Beispiel mein Kind ist zu aufgeregt und kriegt gerade Mathe nicht hin. Ja, passt ja jetzt zufällig auch zu euch. Das war jetzt mit meiner Tochter der Fall und sie sagt, wir müssen uns immer so beeilen und dann kann ich nicht mehr denken. Also ein feinfühliges Mädchen quasi, was unter Druck einfach nicht lernen kann. Nicht unüblich, ja. Und dann habe ich das angesprochen. Und wenn das dann eher so kommt als ja, aber, dann würde man als Elternteil meistens auch versuchen zu sagen, na ja, aber mein Kind, das müssen Sie doch auch sehen. Und da ist es dann schwierig. Das heißt, die erste Herausforderung und deswegen ist da die gewaltfreie Kommunikation wirklich einfach genial, mal abgesehen von der eigenen Selbstklärung, dass wir sagen, ja, klingt so, als hätten Sie auch viele Herausforderungen, 30 Kinder zu begleiten und es ist gar nicht so einfach für Sie jetzt individuell auf meine Tochter einzugehen und klingt so, als möchten sie gerne dazu beitragen und sie wissen gar nicht, wie sie das jetzt schaffen sollen. Und deswegen höre ich da auch raus, dass sie sich ganz viel Gedanken schon gemacht haben. Ich höre auch, dass sie eine Bereitschaft haben, die Emmy zu unterstützen, in dem Fall jetzt zum Beispiel. Und dann entspannt sich auch die andere Seite. Und dann kann man sein Anliegen anbringen. Was halten Sie davon, wenn? Ja, also dann kann man. Das hat ja auch schon noch Rosenberg gesagt. Erstmal dem anderen zuhören, quasi auch da die, wir reden hier von Wolfsgedanken von mir aus, zulassen. Und wenn das genug gehört wurde, dann können wir unser Anliegen anbringen. Und was oft passiert ist, beide greifen sich dann an, weil jeder will gesehen werden, jeder will richtig sein. Und das ist eigentlich das, was eigentlich die Eskalation ausmacht. Und wenn man das verstanden hat, wie das geht, wird das Leben ja, leichter. Und wir behalten so eine Würde in uns. Und das ist ja, das hast du vorhin gesagt, ein enormer Schlüssel für alle. Kinder sehen, wie Erwachsene miteinander umgehen. Das ist auch genial, weil sie sehen, oh, die streiten sich nicht, sondern sie kommunizieren, obwohl sie unterschiedlicher Meinung sind, auf eine Art, die respektvoll ist. Sie behalten die Würde. Okay, da habe ich Vertrauen. Jetzt fühlen sich die Kinder wieder sicher. Und ja, so. Das ist eigentlich das, was daran so genial ist, aus meiner Sicht. Und das lernen wir nirgendwo. Wir lernen es nicht in der Schule. Ja.
Ja, also ich sehe, dass die Eltern sich sehr schwer tun, wenn sie ins Gespräch mit den Lehrkräften gehen. Du hast du genau den
Ja.
Punkt getroffen. Es geht da immer auch um Macht, ne? Wer behält jetzt Recht? Aber letztendlich sagt den Eltern auch immer, es geht um dein Kind ganz am Ende. Und immer im Gespräch quasi auch dahin zu gehen, zu sagen, wir wollen alles zum Wohle des Kindes. Ihnen geht es
Genau.
ja auch um das Wohl des Kindes, ne? Wir wollen schauen, wie es der
Genau.
Clara besser geht, ne? Da, quasi zu adressieren, es geht nicht um deine persönlichen Bedürfnisse und auch nicht um meine, sondern es geht wirklich zu schauen, was kann das Beste fürs Kind rauskommen. Aber diesen Ansatz von dir nochmal, empathisch auch mit der Lehrkraft zu sein, ist sicherlich auch ein Ding, was bei vielen Lehrkräften bestimmt gut funktionieren wird und auch angebracht ist. Wiederum gibt es sicherlich auch Menschen, die da nicht aufgeschlossen sind und ihr Recht behalten wollen. Wir erleben halt in der Schule sehr, sehr viel Zuschreibungen und Rechtfertigungen. Und das ist das, was ich auch so schwierig finde am Schulsystem, dass wir die Kinder, dass wir so eine fertiges Konzept vom Kind schon haben. So muss es sein, an der Norm ausgerichtet, dann hat es das zu können, dann hat es das zu lernen, so muss es sich verhalten und alles, was davon abweicht, ist halt einfach entweder nicht gern gesehen, ja, also meistens im Konflikt quasi. Ihr habt ja vorhin im Vorgespräch, Tassilo, hast du auch geredet von überreizendem Nervensystem. Ne? Würdet ihr jetzt einfach sagen, okay, immer wenn das Kind quasi out of, ne, aus seinem Dings heraus ist, wütend und so weiter, da gibt es ja sicherlich nochmal feine Unterscheidungen. Wie lernen jetzt Eltern ihre Kinder besser zu lesen? Von dem hast du vorhin gesprochen, Dana. Was kann man da aus eurer Erfahrung an Hinweisen mitnehmen?
Ja, vielleicht erzählst du einfach mal, woran merken Eltern, wie überreizt oder drüber
Ja,
das Kind ist.
das, ja, ob es jetzt einfach nur Wut ist, die ich natürlich erkennen kann aufgrund der vorherigen Situation, oder ist es wirklich komplett gestresst und ich erkenne es gar nicht?
Oh ja, großes Feld und viele Symptomatiken, die sehr subtil sind. Also ich fange mal mit der Gruppe an, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Leisen, die Stillen, die wir oft nicht merken, weil sie so mitlaufen. Die sind quasi so überangepasst, dass sie niemandem Ärger machen wollen, nicht zu viel sein wollen. Die fallen ganz oft hinten runter quasi, weil die, ja, die wirken schüchtern, ja. Und vielleicht einfach so ein bisschen wie Kinder, die keine Probleme machen tatsächlich. Aber da dürfen wir ganz vorsichtig sein, weil die machen viel mit sich selbst aus und werden dann eben eher krank vielleicht. Da haben wir dann eher so Immunsystemproblematiken, Bauchschmerzen, vielleicht auch Schwächegefühle und sowas. Also da kann man, das ist dann schon der Höhepunkt eigentlich, wenn Kinder
Appetitlosigkeit.
Appetitlosigkeit oder viel essen auch, leise und viel essen, ja. Wenn Kinder so überaktiv sind, das ist ja das, was momentan so in aller Munde ist, wo ja ständig irgendwie so der Deckel mit Symptombehandlung drauf gemacht wird, wo ich so merke, da können wir uns gleich auch nochmal einen anderen Aspekt, nicht nur die Nervensysteme angucken, sondern eben auch Ernährung, weil es eben eine große Rolle spielt in unserer Zeit. Also der erste Fakt ist, für mich ist immer ein Kind, das ausflippt außerhalb des Stresstoleranzfensters, so sagen wir das fachlich. Das heißt, es gibt ein Toleranzfenster. Wenn wir uns innerhalb dessen bewegen, dann sind wir in der Lage zuzuhören. Also wenn wir aktiv sind, sympathisch, also im sympathikotonen Zustand, dann können wir Sport machen, tanzen, uns bewegen. Wir sind und bleiben in Kontakt. Also das merkt man an Gesicht, Mimik, Ausstrahlung. Das heißt, ich kann Grenzen wahren beim Toben zum Beispiel und ich höre auf den Stopp. Ja, das würde ich jetzt erstmal so vielleicht als Signal sehen, dass wir noch innerhalb des Stresstoleranzfensters sind. Und wir können uns auch wieder runterregulieren und entspannen und ausruhen. Und das macht uns nicht irgendwie wütend oder verzweifelt, weil ausruhen kann Kinder auch stressen. So, ich soll mich ausruhen und dann werden die unruhig eher. Wenn die drüber sind, dann sind die eher in einem Angriffsmodus, alles ist blöd, sie verstehen die Dinge falsch. In der Schule geht das so weit, dass sie Informationen nicht verarbeiten können, weil sie wie eine Wahrnehmungsstörung quasi in dem Moment haben. Es gibt so einen Muskel im Ohr, der dann nicht mehr richtig funktioniert und dann können die nicht mehr Geräusche filtern und dann wird das alles so durcheinander. Und dann hören die nur noch hohe und tiefe Töne, weil das wäre ja quasi in der Tierwelt das, was wir bräuchten, ja? Also Gefahr wittern quasi. Also Schreie, hohe Töne und der Bär, die tiefen Töne sozusagen. Und dann können die manchmal Informationen nicht mehr so verarbeiten. Also es gibt ganz oft Fälle, dass die dann zum Logopäden oder zum Hals-Nasen-Ohrenarzt geschickt werden und da ist nichts. Kann sein, dass die zu gestresst sind und deswegen nichts wahrnehmen. Es wird also viel zu spät erkannt, bis hin zu Knibbeln, Hibbeln, was auch immer Kinder versuchen. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht mit, kenne ich auch bei meiner Tochter, Geräusche machen. Das wird ja total unterbunden bei Kindern, ja. Das heißt, klicken, pfeifen, quietschen, knurren. Das ist eigentlich genial vom eigenen Körpersystem, weil es versucht, Stress abzubauen, ja. Auch so mit dem Auto über den Tisch fahren wäre super oder mit dem Stift malen können. Es wären eigentlich natürliche Regulationsversuche, die ja oft unterbunden werden. Sitz
Absolut.
jetzt still, beweg dich nicht, aber es wäre für dieses Kind genau richtig, jetzt mal sich ein bisschen zu bewegen beim Lesen. Also ich gehöre zu den Menschen, die zum Beispiel, wenn ich Bühnenpräsentation habe, das hatten wir jetzt erst, ich muss mich bewegen, weil es aktiviert meine Gehirnhälften. Es ist ja, rechte und linke werden verknüpft. Ich entspanne mich dabei, kann besser denken. Und ich war auch ein Kind, was gemalt hat und ich durfte dann immer nicht malen, aber ich musste zeichnen beim Zuhören, weil ich konnte es nicht aufnehmen, sonst es war mir zu viel. Also daran merken wir das. Wir merken das daran, dass das Kind vielleicht auch nicht so einschlafen kann, wobei ich da vorsichtig bin. Kinder regulieren sich oft vorm Einschlafen. Also diese ganzen Geschichten von wegen, wenn es ins Bett geht, dann springt das plötzlich rum. Das ist der Versuch, Stress abzubauen. Da sollte man lieber mal 10 Minuten das mit dem Kind zulassen, als zu sagen, jetzt komm mal runter. Sondern sagen, dann toben wir jetzt zusammen, wir tanzen und springen noch mal. Da ist quasi so ein Moment, wo das Kind versucht, die Spannung abzubauen und zu regulieren. Und wir wollen Ruhe. Also lieber einplanen, statt zu spät selber erschöpft in diese Situation zu gehen. Ja, das ist sowas. Daran merkt man das. Habe ich noch was vergessen, woran man das noch merkt? Ja, also auch nicht richtig sprechen, nicht richtig, also die Aufmerksamkeit,
Kein Augenkontakt
kein
haben, genau.
Augenkontakt, ganz wichtiger Punkt, Kinder, die immer so runterschauen bei Gesprächen oder so, ne, irgendwie weg sind, ja, die sind auch nicht mit dir in Verbindung und im Kontakt. Also da ist einfach zu viel Ladung da und Spannung da. Und ich würde sagen, der wichtigste Aspekt ist, dass ich als Eltern überhaupt weiß, wo stehe ich denn mit meinem Nervensystem, weil das ist eine Kunst für sich. Wir sind es so gewohnt, Stresspegel zu haben, die über unsere Grenzen gehen, dass uns das gar nicht bewusst ist, dass das eigentlich schon zu viel ist. Und wir selber immer noch ein drauf, noch ein To-Do, noch ein To-Do, noch ein To-Do. Es muss ja noch erledigt werden und das will ja noch getan werden. Und wir leben in einer sehr, sehr hektischen Zeit. Und aus meiner Sicht sind die Kinder einfach der Spiegel davon, weil deren Nervensysteme sind erstens noch nicht ausgebaut. Sie brauchen also, und das ist mir ganz wichtig, Kinder können sich nicht selbst regulieren bis zum 7., 10., ich würde sogar sagen 12. Lebensjahr, brauchen sie Erwachsene, die reguliert sind. Denn wenn ich reguliert bin, und reguliert heißt nicht ruhig, das wird immer verwechselt mit, ich muss beruhigen. Regulieren heißt, ich kann das halten, was da ist. Das heißt, auch ich als Erwachsener kann zum Beispiel, mach mal ein Beispiel, das Klassische, ich bin wütend, würde normalerweise so aussehen, dass ich sage, Mann, du hast wieder den, also zu meinem Mann, der regt mich auf, du hast den Abwasch wieder nicht gemacht und könntest du nicht die Kinder mal pünktlicher vom Sport abholen? Das stresst mich total mit der Armbrustzeit. Da bin ich nicht reguliert und halte auch nicht die Gefühle, sondern ich agiere sie aus. Mal abgesehen davon, dass ich andere verletze und Schuldzuweisungen mache und so weiter, also die Verantwortung an jemand anders abgebe. Das kriegen die Kinder mit und lernen. Wenn ich das halten kann, sieht das, also wenn ich mich halten kann in meiner Gefühlswelt, sieht das so aus, dass ich eben sagen würde, ich merke, es ist 19 Uhr, wir waren um 18 Uhr verabredet. Ich merke, ich bin ziemlich aufgeregt und wütend. Mir ist ja Zuverlässigkeit und Planbarkeit wichtig. Dann kommen wir wieder eben zur GfK, ja. Ah, wärst du das nächste Mal bereit, mir Bescheid zu sagen, weil dann kann ich das ein bisschen besser für mich koordinieren. Das wäre quasi eine regulierte Form. Ich spüre meine Wut, die unterdrücke ich nicht, ich halte sie, die darf da sein. Ich darf auch mit der Wut rausgehen, wenn sie mich überrollen würde. Das ist ja alles nicht das Problem, aber ich kann noch im Kontakt sagen, was mir wichtig ist. Und das können nur Erwachsene Kindern beibringen, indem sie das selber leben. Und sie dürfen auch mal. Also, da wirst du mir das wahrscheinlich gleich gegen sagen, dass wir haben nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Ich mache jetzt hier so perfekte Beispiele. Ich sage mal so 30%, das umzusetzen, wäre schon genial, ist schon mehr, als wir es nicht umsetzen, weil wir dürfen scheitern. Dann, das würde ich dir jetzt aber überlassen, dürfen wir wissen, wie wir es auch wieder aufräumen. Das
Ja,
finde ich gut, wenn du dazu mal was sagst.
ändern fängt ja bei einem selbst an, gell? Also letztendlich
Voll.
ist das, wenn ich das nicht will und mich nicht ändern will, dann brauche ich, dann komme ich auch nicht ans Kind ran, ne? Ich muss meine Prozesse beobachten, meine Gefühle und so
Ist
weiter,
so.
meine Regulation, ne?
Absolut.
Also, willst du da noch was ergänzen?
Also ich fände es cool, du sagst nochmal was zum Aufräumen von wenn es gescheitert ist, weil das passiert ja auch.
Ja, also ich würde einen Schritt für Schritt vorgehen. Also das eine ist ja, dass viele Eltern, mit denen wir arbeiten, sagen, meine Kinder haben so eine kurze Zündschnur. Aber die Kinder würden sagen, meine Eltern haben so eine kurze Zündschnur. Ja, also, und dann gibt es die aggressionsgehemmten Kinder und Eltern, die lange ruhig bleiben, aber irgendwann explodieren sie so dermaßen, dass man denkt, hey, das ist ja total unverhältnismäßig.
Stimmt.
Und es ist grundsätzlich anstrengend, wenn jemand eine kurze Zündschnur hat. Ja, ganz genau. Und das kann aber wiederum mehrere Ursachen haben, weil wir hatten gerade eine Mutter in einem Workshop, die gesagt hat, die hat zwei Kinder. Der eine, wenn man ihn nur anguckt, explodiert er schon. Ja, und dann fängt er an zu schlagen. Also die ist so kurz, dass sie quasi gar nicht vorhanden ist. Aber man kann quasi nicht anzünden und weglaufen, sondern wenn du die Flamme nur in die Nähe hältst, explodiert das Ding schon. Und Und woran liegt es und was kann man da tun? Und ich meine, wir arbeiten ja laufend mit solchen Eltern und unterstützen die wirklich auch eine ganzheitliche Perspektive drauf zu bringen. Und das eine ist natürlich, dass das Kind sich möglicherweise nicht sicher fühlt zu Hause, dass es Angst hat, die sind gegen mich. Noch dazu im Geschwisterkontext, wenn das Geschwister nur reinkommt, ich habe schon so viel schlechte Erfahrung mit meinem Bruder und mit meiner Schwester gemacht, dass wenn es reinkommt, dann sinkt mein Sicherheitsgefühl so dermaßen, dass ich sofort in Anspannung komme und dann brauchst du nur irgendwas und dann verteidige ich mich sofort. Ja? Also es kann eine Schmerzverknüpfung sein. Es kann auch sein, dass ein Vitalstoffmangel vorliegt. Wir unterstützen Eltern auch daran, dass wir einfach schauen, wo steht dein Kind? Es gibt wirklich sehr unterschiedliche Bereiche, wo Vitalstoffmangel vorliegen kann. Und dann kann das Nervensystem keine Entspannungshormone produzieren oder zu wenig. So, das heißt, auf einer hormonellen Ebene kann das Kind gar nichts dafür. Die Umstände sprechen nicht dafür, aber viele Kinder ernähren sich nicht gesund, essen vielleicht auch Zucker, Weißmehl und so weiter. Und dann ist das Raubbau am Vitalstoffhaushalt des Menschen eben. Und dann braucht es einfach ein anderes Bewusstsein. Es braucht wirklich eine intensive Beschäftigung mit Unterstützung oder für sich selbst, um dieses Thema ganzheitlich zu lösen. So, jetzt gab es ja noch das Thema, wenn man mal daneben gegriffen hat als Eltern, wenn man zu scharf war, wenn man geschimpft hat. Was macht man dann? Gell? Das wolltest du, das hast
Ja, ich
du
ergänze
gesagt.
gleich noch was. Ich
Ja.
schreibe mal meine Notizen.
Dann wäre es hilfreich, die Integritätsverletzung, die wir gerade beim Kind hinterlassen haben. Also man kann sich das so vorstellen. Das fand ich übrigens ein schönes Bild vom Jasper Juhl. Ich stehe übrigens nicht nur hinter Jasper Juhl, also weil er für unter Dreijährige auch viel Mist erzählt hat. Aber das wissen auch viele Eltern nicht und dann denken die alles, was Jasper Juhl sagt, ist toll. Nein, das ist auf keinen Fall. Also es ist wirklich wichtig, dass durch seine eigene Wertebrille zu sehen. Auch was wir sagen, prüft es bitte jeder durch seine eigene Wertebrille. Ist es im Einklang mit meinen Werten oder nicht, was Tassil und Dana hier erzählen? Auf jeden Fall, da ist also das Kind ist so ein Lichtball. Ja? Und jedes Mal, wenn das Kind was macht, was mir nicht gefällt, und ich gebe dem Kind die Schuld dafür, für meine Gefühle, also, oh, warum machst du jetzt einfach nicht schneller? Zum Beispiel ist ja oft ein Thema von Eltern, die Kinder sind zu langsam. Ja, ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt. Es ist jedes Mal die Botschaft: Du bist verkehrt, du bist verkehrt, du bist verkehrt. So, das kann nicht nur negativen Glaubenssatz im Kind auslösen, sondern es kann wirklich zu einem sehr destruktiven, schwachen Selbstbild führen, wenn wir das ganz häufig sagen. Also wenn wir
Ja,
immer
und das sind Zuschreibungen, die das Kind dann als Glaubenssatz
genau.
irgendwann auslöst.
Genau, das sind Zuschreibungen, die wir manifestieren. So, mal angenommen, wir hätten jetzt geschimpft, wir sind laut geworden in irgendeiner Situation. Dann haben wir so einen schwarzen Punkt auf diese goldene Lichtkugel der Seele des Kindes gemalt. So kann man sich das vorstellen. Wenn wir jetzt ganz viele Punkte drauf malen, wird die Seele immer dunkler. Gell? Selbstwert zink, 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 zink. Deswegen ist es sinnvoll, jedes Mal, wenn wir eine Integritätsverletzung gemacht haben, und das ist bei reflektierten Eltern 25 Mal am Tag der Fall, dann gilt es wieder aufzuräumen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich Verantwortung für mein Verhalten übernehme, dass ich zum Kind hingehe und sage, hey, weißt du was, ich habe doch vorhin gesagt, du bist so langsam, weißt du? Und das habe ich auch so gesagt, so in einem harten Tonfall.
Ja, es war voll gemein.
Ja, es war gemein und es hat dir auch ein bisschen Angst gemacht, glaube ich.
Ja.
Ja. Und ich möchte dir nochmal sagen, du kannst gar nichts dafür, dass, und das, ich bedauere das, dass ich das gemacht habe, weil es war einfach nicht okay von mir. Ja? Ich wollte mich nicht spüren und habe dich verantwortlich gemacht.
Ja.
Und das war nicht okay von mir. Ja, und ich merke gerade, dass ich ja gerne schauen möchte, wenn ich möchte, dass du zu mir kommst, wie könnte ich dir das auf eine liebevolle Art sagen, sodass du Lust hast, mir zuzuhören oder mir zu sagen, ich komme in 3 Minuten oder so? Weil ich glaube, ich war schon ein bisschen in der Forderung, oder? Ich war schon ganz schön hart.
Ja, ich habe gespielt, ich habe dich gar nicht gehört. Ich war einfach
Okay,
gar nicht, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass du
ja.
was von
Ja.
mir wolltest.
Oh, das bedauere ich wirklich sehr. Also wäre es gut, ich würde das nächste Mal zu dir kommen und vielleicht dir über den Rücken streicheln und sagen, hey, kannst du mir mal kurz zuhören?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß
Weißt
es gar nicht so genau. Ich bin dann
du? Wäre
so
es besser?
vertieft in meine Sachen, dass ich das oft gar nicht höre, was du
Ja,
willst.
wäre das okay? Ich probiere das mal aus einfach.
Ja, das
Okay.
kannst du machen.
Ja, danke. Okay.
Sehr cool. Ich finde es toll, dass ihr das vormacht, Dana. Ich kann mich richtig in dich reinversetzen als Kind. Es ist wirklich ganz, ganz lebendig. Also ich glaube, da nehmen die Eltern sehr, sehr viel mit, die das jetzt sehen.
Ja, wir arbeiten viel mit Rollenspielen tatsächlich, weil wir uns dann am besten hin, also auch energetisch, da kann man ganz viel machen. Wir stehen manchmal in den Seminaren und sagen, oh ja, jetzt. Jetzt macht's Klick. Ja, jetzt verstehe ich das gerade, was ich meinte mit der Empathie, wo ich damals auch da stand, dachte, ich gebe doch Empathie, ich gebe doch Empathie. Und habe ich gemerkt, nee, ich rede nur von mir, ich versetze mich nicht in den anderen. Und das ist mit Kindern noch mal viel spannender, wie das eigentlich geht. Und der Tassilo hat gerade ja was Spannendes gesagt. Dinge, die sich wiederholen, sind das Problem, ne? Manche wollen es nicht so hören. Bindungs- und Entwicklungstrauma ist genau das. Es ist nicht immer das extreme Ereignis, die Gewalt in Form von irgendwie wirklich Schlägen oder natürlich auch Vernachlässigung, aber wir haben immer so Horrorbilder im Kopf. Tatsächlich geht das darüber hinaus, also bis dahin, dass wir wenig Kontakt, immer wiederholt wenig Kontakt mit dem Kind haben. Das kann, und da bin ich auch sehr großherzig, weil ich so sage, manchmal liegt es daran, wir haben ein krankes Geschwisterkind, um das sich Eltern kümmern müssen. Wir haben vielleicht finanzielle Herausforderungen, weshalb beide Eltern berufstätig sind oder die Mutter, die alleinerziehend ist, zwei Jobs hat. Auch sowas ist schon, führt schon zu Vernachlässigung. Das heißt nicht, alles wird zum Trauma, aber diese wiederholenden Situationen von Unsicherheit in der Bindung führen eben zu diesen Unsicherheiten, ja, weil viele Eltern sagen, ja, das mache ich doch alles gar nicht. Naja, es gab eine Mutter, die ist immer die Letzte gewesen, die das Kind vom Kindergarten abgeholt hat. Und was etabliert sich im Kind nicht? Mama hat zu viel zu tun. Klar, Mama muss arbeiten, sondern ich bin nicht wichtig. Also da kommen wir zu den Überzeugungen. Das sind schambasierte Überzeugungen, die wir dann im Erwachsenenalter eben spüren, indem wir Angst haben, zu viel zu sein. Oder ich sage immer, dann kommen noch Glaubenssätze obendrauf, weil es so schmerzhaft ist. Ich muss alles alleine schaffen. Ich brauche niemanden. Ja, das sind so die Klassiker. Und die Eltern finden sich genau da drin wieder. Und da ist doch die Krux, ja, dass sie eigentlich denken, sie müssen das alles alleine schaffen. Und ich habe auch selber lange von mir gedacht, ich bin einfach keine gute Mutter, weil ich kriege das nicht hin. Ich hatte nur ein Kind und ich war so oft überfordert und gereizt und gestresst. Das hat eigentlich erst dann aufgehört, als ich angefangen habe zu sagen, wie möchten wir denn leben? Natürlich die gewaltfreie Kommunikation gelernt haben als Sprache, damit ich mir es überhaupt gelingt zu vermitteln, weil ich hatte einfach kein Werkzeug. Ich habe das gemacht, was alle machen. Ich war lieb und nett, aber das ist nicht der Weg, lieb und nett zu sein, sondern Verbindung zu schaffen. Und ich wusste nicht, dass es eine Sprache gibt, die auf Verbindung aus ist, selbst wenn das Kind schreit. Und ich erzähle noch eine Geschichte, weil das war für mich wirklich ausschlaggebend. Also viele solche Geschichten, aber eine besondere. Ich war mit meinem Kind im Supermarkt, hatte so die Anfänge von gewaltfreier Kommunikation und wusste, okay, die rastet gerade aus. Ich weiß nicht mehr warum. Wutanfall, weil ich, glaube ich, gesagt habe, das Eis gibt's jetzt nicht. Erstmal, ne, der Klassiker. Und ich habe die Wut begleitet und dann habe ich sie aus der Situation rausgenommen. Das wusste ich schon, dass das gut tut. Bin vor den Supermarkt, habe alles stehen lassen und war mit der Wut und dem Kind. Die war vielleicht 4. Und da kam eine Mutter und hat gesagt, sie haben ganz schön viel Geduld. Aber der Moment mit meiner Tochter war genial, weil sie hat einfach gewütet, die ist nicht ausgeflippt, die hat einfach gesagt, was sie bewegt. Ich war dabei, so wie wir das eben vorgemacht haben. Und dann ist sie mir in den Arm gefallen und alles war gut. Sie wurde einfach gehört. Und das kann ich wirklich mitgeben. Selbst Kinder, die irgendwie hartnäckigst einstehen für ihre Schokolade, ihr Eis oder was auch immer sie gerne hätten. Und du bleibst dran, du interessierst dich dafür. Ja, was wäre denn so toll, wenn du jetzt die Schokolade bekommst? Wie schmeckt die denn? Oh ja, das fühlt sich richtig wohlig in dir an. Ne? Das ist so ein ganz, so, also das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber genau das ist es am Ende. Und dann dreht sich das Kind um und geht. Alles ist gut. Hat totalstes Verständnis, dass es jetzt erst was anderes gibt. Das ist nicht immer der Fall. Und wir dürfen natürlich gucken, dass wir das nicht als Strategie anwenden, sondern dass es wie eine innere Haltung wird. Ich habe Interesse, dich zu verstehen, dein Anliegen zu verstehen und auch zu verstehen, was dein Gefühlsbarometer ausdrücken will. Und du weißt es nicht, also helfe ich dir zu verstehen, was mit dir los ist. Und da ist für mich echt der Kern in Schule überall, weil Erwachsene sagen, das müssen die hinkriegen, die Kinder. Und ich immer, wie sollen die das hinkriegen? Nicht mal wir Erwachsenen können Konflikte gescheit lösen, unsere Bedürfnisse nennen oder mit unseren Gefühlen sein. Das kriegen wir Erwachsenen noch nicht mal richtig hin, ja? Das sehen wir an den
Das
vielen
sind
Beziehungen,
keine
die
guten
scheitern.
Vorbilder, das stimmt,
Ja,
ja.
so. Aber wir erwarten von so 6-, 7-, 8-Jährigen, dass sie die Pausenhofrangelei, das Ausgrenzen in der Peer Group, dass sie das einfach wegstecken. Ist doch nicht so schlimm, war nicht so gemeint. Naja, die wollten bestimmt nur. Nein, hier braucht es Erwachsene, die helfen zu vermitteln, damit Kinder das nicht als ich bin verkehrt abspeichern, also mangelndes Selbstwertgefühl entwickeln und Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass eben genau die Erwachsenen lernen, aha, das hat dazu geführt, dass ich selbst ein Erwachsener geworden ist, bin, die keine, nicht den Mut hat zu sagen, was mir wichtig ist. Das ist ja bei den meisten Erwachsenen auch der Fall. Wie schwer fällt es uns zu sagen, was brauche ich? Und dafür einzustehen im Job, privat, selbst in Beziehungen mit Freunden. Wie oft erleben wir, machen wir Lügen, statt zu sagen, ich bin ehrlich gesagt heute erschöpft und brauche Ruhe. Ich würde gerne das nächste Mal mich mit dir treffen, wo ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei dir bin, weil ich dich so schätze. Lieber sage ich du, ach, das passt jetzt nicht, die Kinder, das ist alles zu viel. Ja, dann lüge ich irgendwas rum. Also da hört man ja vielleicht schon in der Energie, wenn ich das hier nur sage, wie das mehr so einen Raum von Verbindung schafft und Wärme. Und das ist für mich heilsam. Und das brauchen wir einfach. Das schafft Frieden aus meiner Sicht. Nicht nur in uns, sondern auch irgendwie so um uns drumherum. Und das ist nicht nur ein Kalenderspruch, sondern das ist was, was man energetisch wirklich spürt und was natürlich auch wissenschaftlich nachweisbar ist, weil das ist dann Epigenetik quasi, wo wir sehen können, dass das in der Zelle Veränderungen schafft, dass das auf genetischer Ebene Veränderungen schafft, dass das Gesundheit fördert. Und ja, das ist einfach super, super spannend.
Du hast
Wenn wir
eigentlich schon alles
wollen.
ausgeführt. Gibt sehr viele Teile davon, die ich auch mit meinen Eltern auch schon so ein bisschen angesprochen habe, auch das gesehen werden wollen und die ganzen Geschichten, dass Beziehung sehr viel wichtiger als das Fach Mathe zum Beispiel. Also wenn es da klemmt, immer zuerst die Beziehung stärken. Ich finde es cool, dass ihr da ganz viele Impulse habt dazu, wie man das tatsächlich macht und dann auch natürlich sehr viele Erfahrungswerte aus der Arbeit mit den Eltern. Tassilo, du hast vorhin auch noch mal davon gesprochen, oder vielleicht ist es auch dein Bereich noch mal so. Es gibt ja auch die körperliche Ebene. Es gibt natürlich die psychische Befindlichkeit des Kindes, wenn es ausrastet, wenn irgendwie der Wurm drin ist, ja. Aber es gibt auch die körperliche Ebene. Und ich sage das meinen Eltern auch immer, wenn die dann von Konzentrationsproblemen sprechen. Wer hat es heutzutage nicht, ja? Dann sage ich auch immer: Naja, es gilt auch zu sehen, ist das Kind wirklich gut versorgt, ne? Welche Erfahrungen habt ihr denn damit gemacht? Was sind da eure Tipps?
Okay, also als erstes ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wie ist denn die Grundversorgung des Kindes von Geburt an? Jetzt ist es ja so, dass viele Mütter schon nicht gut mit Vitalstoffen versorgt sind, dass sie sich auch, sage ich mal, so mittelmäßig gesund ernähren. Manche ernähren sich auch wirklich extrem gesund, aber in vielen Gemüsen und Obstsorten, also Obst wird ja meistens unreif geerntet, da ist also nicht die ganze Vitaminmenge drin, die der Körper eigentlich bräuchte. Es wird dann unreif geerntet und dann auch verarbeitet. Und auch im Gemüse, was selbst Biogemüse, ist der Vitalstoffgehalt nur noch, also um 90%, um bis zu 90% gesunken. Das heißt, wir essen noch einen Blumenkohl, wir essen noch einen Brokkoli, aber die Vitalstoffe sind einfach nicht mehr so reichhaltig da drin. Das heißt, wir müssten, sage ich mal, fünfmal mehr Brokkoli als vor 50 Jahren essen, um auf die gleiche Vitalstoffmenge zu kommen. Und das ist natürlich wirklich besorgniserregend. Ein gutes Buch dafür ist Risikofaktor Vitaminmangel. Und einfach um das zu verstehen, und dann gibt es ja viele Kinder, wie meine Söhne zum Beispiel, die wirklich sehr spärlich Gemüse essen. Also die kriegen wirklich viel zu wenig Vitalstoff. Und dann sind die aggressiver, dann sind die unkonzentrierter, dann sind die hibbeliger. Und wenn ich dann aber, oder wenn wir dann Vitalstoffe geben, Nahrungsergänzungsmittel und hochwertige Eiweiße, hochwertige Fette, hochwertige, also Vitamin D und K und so, dann merken wir wirklich einen krassen Unterschied, dass bereits nach 2 Tagen sind die so entspannt, liebevoll miteinander, geduldig
Aber es
miteinander.
haben wir auch Eltern, die uns das
Ja,
berichten, nicht nur unsere
das ist
Kinder.
nicht nur unsere Geschichte. Ich erinnere mich an eine Kundin von uns, die hat, da hat das Kind ADHS und ist mit 8 Kindern nur beschult worden. Und dann haben sie gesagt, nee, die muss in eine Behindertenschule, weil selbst 8 Kinder sind zu viel. Die rastet so viel aus, das geht einfach nicht. Und dann hat sie das eben auch ausprobiert. Wir haben mit ihr gesprochen, wir haben sie beraten, wir haben ihr das empfohlen. Probier das aus, gib ihr auch das, was wir unseren Kindern geben. Und dann hat die innerhalb, ich glaube, von 3, 4 Tagen eine unglaubliche Veränderung erlebt, dass sie einfach 90% weniger ausgerastet ist, viel stabiler war, einfach weil der Körper jetzt gut versorgt wurde. Und die ist jetzt in der Regelschule mit 26 Kindern in der Klasse. Es ist immer noch anstrengend, es ist immer noch eine hohe Anpassungsleistung, aber sie kommt mit. Ja, so. Und das ist schon faszinierend und das ist keine einzelne Geschichte, sondern von den Geschichten gibt es eine ganze Menge, wenn wir mit Kunden arbeiten und
Aber es
das
gibt auch
ist,
Studien inzwischen, Bücher dazu. Also das ist jetzt nicht von uns ausgedacht, ne? Wir nutzen die
wir
Sachen
nutzen das
einfach.
einfach, was wir gelernt haben. Wir haben noch eine Ausbildung gemacht zum Epigenetik-Coach. Und wenn man das alles versteht, wie das zusammenhängt, dann macht es richtig Freude. Und dann kann man wirklich diese Negativspirale, die viele Eltern durch den Schulkontakt erleben, wenn das Kind sich verweigert und keine Lust hat auf Hausaufgaben und so, kann man auch auf der Ebene eben positiv unterstützen. Und ich finde es großartig auch, was du machst, eben weil ein Mathezugang, der Spaß macht, ja, dann kommt wieder Motivation, dann kommen Erfolgserlebnisse und dann geht es auch in eine positive Spirale. Also das ist das, was wir, glaube ich, brauchen, dass Eltern wirklich bereit sind, für eine Positivspirale zu sorgen auf unterschiedlichen Ebenen.
Genau, es gibt noch den Aspekt, dass wir mehr Toxinen ausgesetzt sind in unserer Welt, so, also von Kleidung
Ja,
über
unglaublich
umweltgiftige
mehr. Das
Kosmetik
auch.
und sowas. Das ist immer noch mal was extra. Das heißt, die Kinder sind auch schon früh sehr viel belastet, die Leber muss viel mehr arbeiten, die Niere, plus Stress, plus Trauma, wo der Darm ja nicht richtig arbeitet, der ist ja dann wie eingeschränkt in der ganzen Beweglichkeit. Vitalstoffe können nicht aufgenommen werden. Da merkt man schon, das ist so einfach so, da beißt sich die Katze in den Schwanz und wir denken immer, wir müssen da irgendeine Pille geben, die das Kind beruhigt, könnten aber vielleicht erstmal schauen, wie sieht es mit B- und D-Vitaminen aus? Sind die eigentlich mit Omega-3-Fettsäuren gut versorgt? Und da sind erstaunliche Ergebnisse, wenn wir sowas machen und da natürlich Vitalstoffe nicht nur einzeln in der Natur vorkommen, sondern dass die miteinander zusammenhängen, ist es am besten, man weiß, was man miteinander wie braucht, damit das wirklich auch im Körper arbeiten kann, weil das sind ja lauter, ich sage mal, wie so kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen. Und da kann man viel machen, also man kann selbst viel in die Hand nehmen, dass man nicht erst wartet, bis Krankheiten da sind. Und ich sage das auch gern, Kinder, die so Bauchschmerzen haben, das ist keine Einbildung, sondern da der Vagusnerv, der geht hier hinten so lang, der geht Richtung nach unten zum Darm. Und wenn, das ist quasi so ein starrer Nerv, ja, der ist der älteste Nerv, der dafür da war, dass die Tiere einfach erstarrt sind, wenn Gefahr war. Da kann man sich ungefähr ausdenken, wo das Kind gerade steht, was vielleicht ständig auch Atemprobleme ist hier vorne. Dann ist das eher so auch eine Anspannung im vorderen Vagus. Und das sind also keine Einbildung, sondern da ist das Nervensystem übererregt auf lange Zeit. Und das kann manchmal übernommen worden sein von der siebten Generation davor. Wir wissen nicht, ob es aufgrund dessen, wie ich mein Elternsein hier gestaltet habe. Es kann eben auch von der Urgroßmutter, Urgroßvater der x-ten Generation kommen, dass das Nervensystem so tickt. Das vergessen wir manchmal so ein bisschen. Und es ist auch nicht wichtig, einen Schuldigen zu suchen, sondern zu sagen, was kann ich denn jetzt damit tun? Und manche Kinder brauchen da vielleicht ein bisschen eine andere Begleitung als Kinder, die sich wunderbar anpassen und einfügen können, für die das gar kein Problem ist. Und die Kinder, die da eher so ein bisschen vielleicht herausstechen und herausfordernd wirken, dass wir da irgendwie hinhören, wie können wir die denn so begleiten und mehr auf die Individualität eingehen letzten Endes. Genau.
Ihr zwei, großartiges Gespräch, hat mega viel Spaß gemacht, viele Impulse für die Eltern. Ich danke euch sehr.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.